ich knüpfe nochmal an, diese Welle, die da, die Schlagzeile, die es zu diesem Fall, den ich gerade geschildert habe, gegeben hat, lautete in einer der Boulevardmedien namens Heute: Nach Liebesurlaub will KPÖ Enteignung von Mateschitz. Die Krone hat Ähnliches geschnackt, also es war sozusagen ein bisschen die Empörung, dass die KPÖ jetzt die Enteignung fordert. Und die Presseberichterstattung, ich möchte mal ganz kurz zitieren, ein Ausschnitt aus einem, ich glaube, das war auch bei Heute, die schrieb: Trotz des Shitstorms gegen die SPÖ, also gegen die Julia Herr, legt die KPÖ nach. Also, was fällt der ein, ja? Trotz des Shitstorms. Und dann wird zitiert: Mitarbeiter Martin Konitschi. Hier, der Martin. Und ich lese mal vor, womit Martin zitiert wird. Martin hat gegenüber der Presse gesagt: Meine Kritik ist ja, dass eine von Julia Herr geforderte Millionärssteuer nicht reicht. Es braucht die Vergesellschaftung von Swarovski und von Red Bull, damit die beiden nicht nur privat weniger CO2 verursachen, sondern auch die Produktion gesellschaftlich ökologisch nützlich wird. Die Presse kommentierte dieses Zitat, also das, was Martin gesagt hat, sehr richtig, wie ich finde, folgendermaßen. Die Presse meinte, sie muss Martin übersetzen für die einfachen Leserinnen, also sie meinten: Konkret heißt das, was Martin gesagt hat, Swarovski und Mateschitz sollen enteignet werden. Er hat von Vergesellschaftung gesprochen, nicht von Enteignung. Ne? Die Kristalle nennt man offensichtlich hier diesen Konzern Swarovski, ne? Die Kristalle und Red Bull sollten demnach in Staatseigentum übergehen. Ja? Also die argumentative Folge ist, die KPÖ fordert Vergesellschaftung, konkret hieße das, es soll also enteignet werden, und das bedeutet demnach, es soll in Staatseigentum übergehen. Daran stimmt nichts. Ja? Also daran merkt man sozusagen, dass unglaublich viele Begriffe in diesem Diskurs, der eigentlich hauptsächlich sehr emotional Wellen schlägt, im Grunde genommen gar keine sachliche Grundlage haben. Weder ist Vergesellschaftung Enteignung, ja, noch ist Vergesellschaftung Verstaatlichung. Ja? Vergesellschaftung ist was ganz anderes. Und jetzt komme ich ein bisschen auf ein kleines Problem, was ich damit habe, nämlich: Ich spreche all das, was ich jetzt sage, und all das, was jetzt im Folgenden kommt, insbesondere wenn es um Recht geht und um Verfassungsrecht, spreche ich natürlich aus der Sicht Deutschlands, ne? Also die deutsche Bundesverfassung. Ich habe mir versucht, oder ich habe es auch tatsächlich gemacht, ich habe mir die Mühe gemacht, mir die österreichische Bundesverfassung anzugucken, um zu gucken, ob es dort Analogien gibt, was es meines Erachtens geben müsste historisch. Ich bin noch nicht ganz drauf gekommen. Ich bin mir aber immer sicher, dass in so einem Publikum wie hier meistens so eine Schwarmintelligenz sitzt, die vielleicht nachher in der Diskussion was beitragen kann. Und ansonsten fände ich es spannend, wenn man da dann im Nachgang vielleicht nochmal, ihr werdet es dann verstehen, wenn ich den Vortrag gehalten habe, einfach nochmal forscht und nochmal guckt, und ich werde das auch tun. Das Problem an diesen Debatten und auch jetzt an dieser Welle, die jetzt diese vermeintliche Enteignungsforderung gemacht hat, ist, oder was heißt das Problem, man kann in diesen Debatten sehr viel lernen und sehr viel verstehen, was die Privateigentumsordnung betrifft. Und deshalb möchte ich jetzt kurz ein bisschen entlang dieser Debatte darauf eingehen. Also Verstaatlichung, in Österreich gab es Verstaatlichungsgesetze, es wurden mehrere Unternehmen kurz nach dem Zweiten Weltkrieg verstaatlicht, das ist hier gang und gäbe, in Deutschland natürlich auch, ja. Und es gibt natürlich auch den Artikel Enteignung im österreichischen Bundesverfassungsgesetz, so wie eben auch in Deutschland. Ja? Und die, in Deutschland ist der Enteignungsartikel der Artikel Nummer 14 und erlaubt dem Staat, dass er Leute enteignen kann, beispielsweise Landeigentümerinnen, die nicht bereit sind, ihr Land herzugeben für eine Autobahn oder für Kohleabbau. Ja? Und die werden dann enteignet, und zwar gegen Entschädigung. Das ist also fest mit verankert in diesem Artikel, dass gegen Entschädigung enteignet wird. Und Enteignung, nach der Enteignung, wer dann Eigentümerin ist, es ist gar nicht zwangsläufig immer der Staat. Enteignung ist nicht Verstaatlichung. Ja. Es bedeutet den Eigentümerträgerwechsel. Ja. Wenn jetzt zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen RWE ein Dorf abbackern will wegen Kohleabbau, dann werden dort die Leute, die den Hof haben und den Hof nicht hergeben wollen, enteignet, und dann ist das Land von RWE. Ja. Und die machen das dann kaputt. Ja. Insofern ist Enteignung nochmal was anderes, und die Frage ist, warum Oder sagen wir mal so, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten seitens des Staates, in das Privateigentum von Konzernen einzugreifen. Also das ist jetzt auch ein bisschen die Perspektive der Konzerne. Jeder Eingriff, zum Beispiel in Sachen von Umweltauflagen, wird als Eingriff ins Privateigentum wahrgenommen. Sogar Steuern und Abgaben werden als Eingriff ins Privateigentum wahrgenommen. Also es gibt sehr viele. Es gibt auch strafrechtliche Eingriffe, wie zum Beispiel die Beschlagnahmung. Ja? Also der Staat hat ein vielfältiges Instrumentarium, um das Privateigentum einzuschränken. Jetzt ist ein bisschen die Frage, warum ausgerechnet die Enteignung dann für so eine Furore immer sorgt und für so eine Empörung und so eine emotionale Wallung. Und das hat verschiedene Gründe. Enteignung, also das stimmt, was ich gesagt habe, ist der Eingriff ins Privateigentum, der die größte Welle schlägt, für die größte Empörung sorgt. Und es ist aber im Grunde genommen meistens so, dass bei Enteignung gar nicht wirklich über den Sachverhalt Enteignung gestritten wird. Ne? Als wenn jetzt zum Beispiel, ihr kennt bestimmt die Kampagne Deutsche Wohnen und Co. enteignen in Berlin. Warte jetzt, ob ich nickende Gesichter sehe. Ja, sehe ich, genau. Die Kampagne Deutsche Wohnen und Co. enteignen bezieht sich in ihrem Kampagnentitel zwar auf Enteignung, meint aber in ihrer tatsächlichen konkreten Umsetzung nicht Enteignung, sondern Vergesellschaftung. Und das ist ein ganz anderer juristischer Artikel. Das weiß aber kaum jemand. Das heißt, es gibt Enteignung in verschiedenen Bedeutungen. Einmal als moralische Kategorie, also moralisch jetzt im Sinne von, sie hat keine juristische Grundlage. Ja. Sie wird quasi benutzt, um zu mobilisieren, um zu empören. Und so hat die Kampagne Deutsche Wohnen und Co. enteignen das auch genutzt. Die hat diesen Begriff sich ausgewählt, weil die Mieterinnen stinksauer waren, dass ständig ihre Mieten gesteigert werden, dass sich die großen Immobilienkonzerne nicht um die Wohnung kümmern, dass sie keine Hotline haben, dass sie die Heizung im Winter nicht reparieren. Da gibt es also eine richtige Wut in Berlin gegen diese großen Immobilienkonzerne und sie fordern eine Enteignung, um die Leute zu mobilisieren, um der Wut ein Ventil zu geben. Deshalb haben sie den Begriff Enteignung genommen, als Mobilisierungs. Juristisch hat es nichts mit Enteignung zu tun, was sie eigentlich wirklich fordern, sondern sie fordern Vergesellschaftung. Ja? Und diese unterschiedliche Bedeutung von Enteignung als moralische Empörungskategorie und als wirklich fixen Technicus Terminus im Juristischen, diesen Unterschied finden wir im öffentlichen Diskurs nie so trennscharf gemacht. Ja? Also die meisten Leute, die über Enteignung reden, haben eigentlich gar keine Ahnung, wie das der tatsächliche juristische Sachverhalt wäre und meinen das eigentlich auch ganz bewusst als mobilisierende oder in irgendeiner Form emotional aufgeladenen Begriff. Und ich selber persönlich habe das auch erlebt, dass man mit sehr viel Aggression zu rechnen hat, wenn man das Privateigentum kritisiert. Ja? Und die Forderung nach Enteignung ist die größte Kritik und die höchste Kritik des Privateigentums. Ja? Und man löst große Ängste aus mit dieser Kritik am Privateigentum und das ist jetzt das, was ich eigentlich vorhin sagen wollte. Und es gibt verschiedene Gründe, warum das so emotional aufgeladen ist. Und einer der Aspekte ist, da steckt noch ein gehöriger Antikommunismus drin. Ne? Also das ist auch noch so eine ganz alte, tradierte, ressentimentgeladene, die Enteignung wollen oder fordern oder das Privateigentum kritisieren, die wollen irgendwie die DDR und den Stalinismus wieder haben. Das ist als eine weit verbreitete Reaktion, sehr reflexhaft. Und das Zweite ist, dass es, das kennt jeder wahrscheinlich von sich persönlich, dass man natürlich die Sachen, die man hat, an denen hängt man auch. Es gibt auch sowas wie einen ideellen Wert, ne, von denen, auch wenn wir jetzt als reine Konsumentin und Beschäftigte nicht viel haben und nicht reich sind, das bisschen, was wir haben, ist uns wichtig. Und die Enteignungsforderung löst bei vielen aus, oh, die will mir was wegnehmen. Ja. Deshalb habe ich in meiner Bio immer stehen, bei Twitter und so, ich will niemandem die Zahnbürste wegnehmen. Ja. Interessiert mich überhaupt nicht, wie viele Zahnbürsten jemand hat oder wie viele Yachten oder was er sieht, das ist mir total egal. Ja? Mir geht es nicht um das persönliche Eigentum bei der Kritik am Privateigentum. Ja? Und damit wären wir jetzt bei der wichtigen Unterscheidung, die im öffentlichen Diskurs eigentlich auch nicht gemacht wird, die aber in der Wissenschaft völlig verankert ist, nämlich Privateigentum und persönliches Eigentum sind zwei verschiedene Sachen. Privateigentum ist das Eigentum, was sich auf das Produktivvermögen bezieht, Betriebsvermögen. Ja? Das ist das, womit wir als Gesellschaft uns arbeitsteilig reproduzieren. Das sind Maschinen, das sind Fabriken, das ist Grund und Boden, das sind Rohstoffe. Also das ist all das, was wir brauchen, um Güter herzustellen, die wir konsumieren, um zu leben und um zu überleben. Das ist das produktive Vermögen. In der Volkswirtschaftslehre heißt es Betriebsvermögen, in der marxistischen Terminologie sind es die Produktionsmittel. Ja? Und das ist das Privateigentum. Ja? Also die Verfügungsgewalt über die Produktionsmittel ist Privateigentum. Und das andere, also quasi die konsumtiven Güter, die wir dann produzieren und die dann wechseln, weil wir sie konsumiert haben, ne? Das ist das persönliche Eigentum. Ja? Also persönliches Eigentum ist konsumtives Eigentum, Privateigentum ist produktives Eigentum. Und die Kritik, meine Kritik ist ausschließlich am produktiven Vermögen und an der exklusiven Verfügungsgewalt einiger weniger über die Mittel, mit denen ja die komplette Gesellschaft sich reproduziert. Die Auswirkung, die meine Verfügungsgewalt hat über diese relevanten Mittel auf alle, ist enorm viel höher, wie wenn ich nur Eigentum habe an der Zahnbürste. Das ist ja unmittelbar eindeutig. Ich kann mit den Produktionsmitteln die Luft verschmutzen, das Klima zerstören, ich kann andere davon ausschließen, ich kann sagen, du hast kein Geld, du darfst nichts essen, obwohl genügend Essen da wäre. Das ist die Macht, die das Privateigentum verleiht. Ja? Und deshalb setzt da meine Kritik an. Also nochmal, ich will niemand mit Zahnbürste wegnehmen. So, und ich würde mir jetzt wünschen, dass ihr das im Hinterkopf behaltet, wann immer ich Privateigentum sage, meine ich das produktive Eigentum, ja? Die Produktionsmittel. Der nächste Grund, warum Enteignung bei den Leuten so, warum das so emotional ist, ist natürlich die historische Erblast und das will ich nicht kleinreden. Wir haben Unrechtsregimes in der Vergangenheit und Enteignung ist eines der Mittel von Unrechtsregimes, damit Dinge zu machen, die wir nicht wollen. Und das ist bei vielen, gerade aus den Genossinnen und bei den Genossinnen und Genossen aus dem Osten, noch eine Erinnerung, die unschön ist. Ja? Und von anderen Sachen will ich hier jetzt gar nicht reden. Aber es gibt sozusagen, wie ich finde, nicht nur unberechtigte Aversion oder Reflexe gegen diese Enteignungsforderung. Und mein großes Plädoyer wäre ja, dass man gerne die Enteignungsforderung als mobilisierendes Moment strategisch an den Orten, wo die Leute wirklich wütend sind, nimmt, aber dazu immer wieder erzählt, dass es um Vergesellschaftung geht. Weil die Vergesellschaftung ist tatsächlich die politisch wesentlich interessantere Norm im Grundgesetz. Ja? Dazu sage ich jetzt gleich noch was. Jetzt muss ich mal kurz dazwischen sagen. Wir können das gerne so machen, dass ihr Diskussionsbeiträge nach dem Vortrag beiträgt. Aber wenn ihr was nicht versteht, sachlich, inhaltlich, dann könnt ihr gleich schon fragen. Ne? Weil wenn ihr dann nicht mitkommt, dann ist auch doof. Ne? Also ich bin offen für Verständnisfragen während des Vortrags. Und Martin, du musst mir ein Zeichen geben, wenn ich schon eine halbe Stunde habe, damit ich weiß, dass ich den Rest des Ritz hier auch noch schaffe. Gut. Das Interessante an diesem einen Aspekt, warum Leute bei Enteignung gleiche Schreck kriegen, diesen einen Aspekt, den ich erwähnt hatte, dass die Leute Angst haben, dass ich ihnen oder dass man ihnen bei der Kritik was wegnehmen möchte, der führt uns, wenn wir uns den näher angucken, auf eine interessante und die wesentliche Spur, nämlich zur Ideologie des Privateigentums. Und zwar geht es so: Die wollen mir was wegnehmen, was ich mir mit harter Arbeit erwirtschaftet habe. Das ist der springende Punkt. Es war meine Arbeit, ich habe hart dafür gearbeitet und jetzt kommen da welche und wollen mich enteignen. In Berlin wird die Kampagne nicht müde, ständig zu sagen, nein, wir wollen nicht die kleine Wohnungseigentümerin enteignen. Und auch nicht die mit ihren 7 Wohnungen. Wir wollen die großen Immobilienkonzerne mit mehr als 3000 Mietwohnungen im Bestand, die diese Wohnung zu keinem anderen Zweck vermieten, als die Vermehrung des eingesetzten Kapitals, Dividenden, Aktienkapital. Das ist das, was sie wollen. Und die kleinen Vermieterinnen, die wollen sie nicht enteignen. Ne? Aber da wird immer gesagt, das habe ich mir hart erarbeitet, ich habe so lange gespart und jetzt müssen das meine Kinder erben und jetzt sollen wir das hergeben. Diese Ängste werden geweckt. Ne? Und da steckt, weil ich gerade gesagt habe, das führt sozusagen auf den Kern der Privateigentumsideologie, da steckt die Annahme drin, dass wir hierzulande in der Gesellschaft, die auf Privateigentum beruht, die Früchte unserer Arbeit ernten würden. Ja, das ist die Grundannahme, die da drin steckt. Ich ernte hier die Früchte meiner Arbeit. Das ist aber gar nicht so. Die Früchte der Arbeit der Mehrheit derer, die arbeiten, ernten die, die diese Arbeit ausbeuten. Also tatsächlich, um jetzt nochmal zurückzukommen auf Red Bull und diesen Schmuckkonzern, die haben weltweit, also Red Bull hat weltweit über 15.000 Mitarbeiterinnen, jetzt Jetzt könnt ihr euch überlegen, was das im Monat ist, wenn man da mal 5 Euro erhöht, um sie nur rein als Gewinn einzustecken. Es ist die Arbeit der anderen, die den Reichtum der wenigen schafft. Es ist nicht so, dass wir alle die Früchte unserer Arbeit ernten. Ja. Was wir da ernten, was als Früchte unserer Arbeit uns erscheint, ja, ist das, was wir brauchen, um zu überleben und um unsere Arbeitskraft überhaupt verkaufen zu können. Ja. Wir müssen ja am nächsten Tag, das will auch das Kapital, dass wir am nächsten Tag wieder ans Fließband kommen und arbeiten. Ja. Das Kapital hat kein Interesse daran, dass wir ganz verhungern. Ja. Wir sollen immer so viel kriegen, wie es sich gerade noch rentiert fürs Kapital. Ja, aber nicht genug, dass wir möglicherweise auch irgendwann reich werden, weil dann wären wir nicht mehr gezwungen, unsere Arbeitskraft zu verkaufen, dann würde das ganze System nicht mehr funktionieren. Ja? Und dieses Machtverhältnis resultiert aus der exklusiven Verfügungsgewalt über das Produktivvermögen. Nur weil wenige Leute und das Betriebsvermögen ist das am ungleich verteilteste Vermögen, was es überhaupt gibt. Ja? Nur weil es diese exklusive Verfügungsgewalt über Betriebsvermögen oder Produktionsmittel, wie ich sagen würde, gibt, ist überhaupt die Macht so groß, die Arbeiterinnen und Arbeiter die Früchte der Arbeit anzueignen. Und das ist ein bisschen, das erklärt ein bisschen, warum dann tatsächlich diese Angst so groß ist, dass jetzt die Früchte meiner Arbeit weggenommen werden, dieser Reflex, de facto aber es eigentlich ein Trugschluss ist. Nichtsdestotrotz ist dieser Aspekt oder diese Ideologie sehr, sehr wirkmächtig und ich habe in meinem Buch auch ausgeführt, das werde ich jetzt hier nicht machen, aber ich will es wenigstens erwähnen, weil ich es wichtig finde, diese Vorstellung, dass Privateigentum die beste aller möglichen Welten ist, ja, so wird uns das ja erzählt, wir haben ja gesehen, Planwirtschaft hat ja nicht funktioniert, Kommunismus hat ja alles nicht funktioniert, ne? Marktwirtschaft und Demokratie haben gesiegt. Und es ist das effizientere System und es ist das freiheitlichere System. Das ist das, was wir hören. Privateigentum hat also eine enorme positive Konnotation. Ja. Und diese Konnotation ist jetzt nicht einfach behauptet von den Herrschenden. Ihr wisst vielleicht, dass Marx mal gesagt hat, ich weiß nicht, in einer der Frühschriften, die Gedanken der Herrschenden sind die herrschenden Gedanken. Das stimmt auch irgendwie, aber das ist nicht der Kern. Es ist eigentlich so, dass die Ideologie des Privateigentums tief in unseren Köpfen selbst verankert ist, aufgrund einer bestimmten Praxis, in der wir hierzulande leben. Und diese Praxis bedeutet, ich gehe als Verkäufer meiner Arbeitskraft auf einen Markt, verkaufe die Arbeitskraft, bekomme Geld dafür und ich weiß sowohl, in meiner Arbeitskraft ist ja Arbeit, dafür kriege ich Geld, das ist bei allen so. Und wenn ich in den Laden gehe und das Geld gegen etwas tausche, weiß ich, dort steckt auch Arbeit drin. Und das gehört dem, deshalb kann ich es mit ihm tauschen. Insofern vermittelt mir diese Tauschpraxis den Eindruck, dass Arbeit und Eigentum zusammengehört. Deshalb kommt es mir so vor, dass es stimmt, dass Arbeit Eigentum begründet. Ja? Obwohl ich ja vorhin gerade kurz den Punkt gemacht habe, dass wir gar nicht die Früchte der Arbeit ernten, dass das nur so scheint. Und das ist eben nicht nur Ideologie, sondern eben auch eine bestimmte Praxis, die uns das nahelegt, so zu denken. Und diese positive Konnotation, also dieses hervorragende Privateigentumsregime, wird uns insofern als positiv erklärt in der VWL, also in der Volkswirtschaftslehre, ganz explizit. Da wird ein Menschenbild vorausgesetzt, das da sagt, der Mensch ist ein nutzenmaximierendes Individuum. Ja, das kennen wir auch. Wenn wir mal so Diskussionen führen mit Leuten, die jetzt vielleicht nicht unbedingt links sind oder nicht viel sich beschäftigt haben, die sagen dann zu uns, wenn wir eine andere Welt wollen, der Mensch ist nicht so, das kannst du vergessen. Der Mensch will immer mehr, das ist irgendwie seine Natur. Kennen wir alle. Ja, der will immer mehr, der Mensch. Genau, das nutzenmaximierende Individuum, das ist quasi gesetzt in der Volkswirtschaftslehre. Und wenn es so ist, dass das Individuum immer mehr will, wenn man das jetzt einfach mal annimmt als Menschenbild, ja, dann ist natürlich Privateigentum die beste Anreizstruktur, weil wenn ich die Früchte meiner Arbeit ernten kann und ich das alles für mich behalten kann, was ich erarbeite jetzt, ne, diese Ideologie mal gefolgt, ja, dann bin ich natürlich motivierter zu arbeiten, bin ich viel produktiver und arbeite viel, viel mehr, was eben dazu führt, dass alle was davon haben, weil alle produktiver sind und alle viel mehr arbeiten, weil sie behalten dürfen, was sie erarbeiten. Das führt also zu Wachstum und dieser Wachstum führt zu Wohlstand für alle. Wunderbar. Abracadabra, wir haben die Begründung des Positiven, also des Privateigentums. Ja. Daran ist nichts richtig. Ja, also ich habe schon mal ein paar Punkte angedeutet, die eben Ideologie sind oder eine bestimmte Praxis des Handels, die uns eine bestimmte Denkform nahelegt. Das müsste man alles ausführlich machen. Das wollte ich mal andeuten, weil es sich da lohnt, nochmal näher hinzugucken, und zwar genau wegen diesen Diskussionen, in die man immer verwickelt wird, ne? Mit diesem, der Mensch ist so und so. Also wir haben es mit diesem Privateigentum zu tun, mit einem hochemotional, also mit der Kritik, hochemotional aufgeladen, mit Mystifikationen und mit einer Ideologie, die man immer wieder entlarven muss und verstehen muss, woher die kommt, auch für die Diskussion. Jetzt habe ich aber die ganze Zeit gesagt, es geht gar nicht um Enteignung bei der Kampagne Deutsche Wohnen und Co. enteignen, sondern es geht ja um Vergesellschaftung. Warum redet ihr jetzt so lange über Enteignung? Weil man bei Enteignung nochmal sehr viel erklären kann, wie ich es jetzt gerade gemacht habe, ne? Und weil man bei dem Begriff Enteignung ganz schnell auch bei der Erklärung des Privateigentums ist. Und das ist auch wichtig für die Vergesellschaftung. Ja? Also dass ich Privateigentum, Verständnis von Privateigentum muss ich auch haben, wenn ich vergesellschaften möchte. Weil ich muss ja wissen, was bedeutet das, wenn ich vergesellschafte und damit das Privateigentum aufhebe. Ja? Nicht abschaffe, sondern aufhebe. Was bedeutet das? Dazu muss ich das Privateigentum kennen. Wir müssen ja wissen, was wir da aufheben, ja? Was wir verändern, was wir abschaffen, wo wir raus wollen. Und jetzt muss ich ganz kurz was, um auf diesen Punkt nochmal zu kommen, der Vergesellschaftung, muss ich nochmal ganz kurz was zur Deutsche Wohnen und Co. Enteignen-Kampagne sagen. Und dazu brauche ich jetzt nochmal ganz kurz Sie in der Schule, eure Hilfe. Soll ich noch mal ein bisschen erklären, was diese Kampagne gemacht hat und wie der Stand der Dinge jetzt, heute, aktuell ist? Ja? Okay, es nicken genügend Leute. Gut, also, die Kampagne generell ist bekannt, ne? Also es geht um Immobilienkonzerne in Berlin, wie ich vorhin schon gesagt habe, jeder Immobilienkonzern, der mehr als 3000 Wohnungen hat, soll vergesellschaftet werden. Ich sage jetzt schon nicht mehr enteignet, ja? Soll vergesellschaftet werden. Das ist durchgesetzt worden in einem Volksbegehren, also in einer Befragung der Berlinerinnen und Berliner. Es war ein mehrstufiges Verfahren und es war für alle schon das, für alle vor einem Jahr überraschend, dass tatsächlich die Stadt Berlin sich dafür ausgesprochen hat, diese Konzerne zu vergesellschaften. Das war nicht unbedingt zu erwarten. Besonders überrascht war der Senat. Was hat der Senat gemacht als Reaktion? Jetzt gründen wir erstmal einen Arbeitskreis. Ja, die übliche Reaktion. Sie wollten Zeit schinden. Jetzt bin ich mal nicht so böse. Es ist schon auch richtig, dass man prüfen muss, was das jetzt eigentlich bedeutet. Ja, Artikel 14 Enteignung ist nicht gemeint gewesen, habe ich ja schon erklärt. Artikel 14 ist bekannt. Es wird ständig enteignet, auch in Österreich übrigens. Es wird ständig Land enteignet, um Bundesstraßen zu bauen, um Kohle abzubauen, manchmal auch um einen Fahrradweg zu bauen. Enteignen, da hat der bürgerliche Staat Übung, das ist nichts Emanzipatives, das ist eher, dient in den letzten Jahren und auch momentan eher dem fossilen Regime, arbeitet das zu, ist nicht der spannende Artikel. Vergesellschaftung im deutschen Grundgesetz ist Artikel 15, ist was ganz anderes. Und Artikel 15 besagt, dass der Staat Produktionsmittel, Grund und Boden und Natur überführen darf in Gemeineigentum. Und dass diese Inhalte, die ich genannt habe, ne, Produktionsmittel, Natur, Grund und Boden, dann einer gemeinnützigen Verwendung zugeführt werden müssen und nicht mehr privatnützig angeboten und oder bewirtschaftet werden dürfen. Das heißt, Profitmaximierung ist ausgeschlossen und Gemeinnützigkeit ist vorgeschrieben. Das ist beim Enteignungsartikel nicht. Das ist das Interessante am Artikel 15. Artikel 15 ist in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg 1948, 1949 von den Müttern und Vätern des Grundgesetzes, es waren nur vier Mütter, der Rest Väter, ins Grundgesetz reinverhandelt worden, und zwar natürlich getragen von der damaligen Sozialdemokratie. Die FDP und die Rechten wollten den damals schon raushaben. Aber zu der Zeit war das sozusagen noch ein bisschen der Geist der Arbeiterinnenbewegung, und das Wort Produktionsmittel in diesem Artikel 15 verweist auch auf eine ganz andere Diskurskultur und auf eine andere Zeit. Heute spricht man nicht mehr von Produktionsmitteln, wenn man nicht gerade einen Kapitalkurs macht oder Marx liest oder bei der KPÖ ist. Ja. Und es ist nie, kein einziges Mal ist dieser Artikel 15 seither zur Anwendung gekommen in Deutschland. Niemals. Er schlummerte seinen Dornröschenschlaf. Ja. Nie ist jemand darauf aufmerksam geworden, dass wir noch diesen sozialistischen Artikel dann im Grundgesetz haben. Ja. Die einzigen waren die FDP, also die rechtsliberale Partei. Alle paar Jahre in der Sommerpause, wenn er langweilig ist, hat sie den Antrag gestellt, macht doch jetzt mal den Artikel 15 aus dem Grundgesetz, das ist ein sozialistisches Übergleits, das hat hier nichts zu suchen, und konnte sich zum Glück nicht durchsetzen. Und das ist das, was ich immer bei der Kampagne Deutsche Wohnen und Co. Enteignung so großartig finde, dass sie diesen Artikel jetzt plötzlich aktivieren. Das ist eigentlich ein Unding, das ist irre, das ist toll, ja. Und jetzt nochmal zurück zu dem, zu dieser Arbeitsgruppe, die ich so Arbeitsgruppe genannt habe. Der Senat hat, wie gesagt, diesen Arbeitskreis eingerichtet und hat gesagt, ihr müsst jetzt bitte ein Jahr lang prüfen, was jetzt mit diesem komischen Berliner Volk da, was die wollen jetzt alle Vergesellschaftung, ja, wie das jetzt gehen kann. Und vor allen Dingen, ob es verfassungskonform ist. Ja. Ist das überhaupt verfassungskonform? Ein Artikel, der in der Verfassung steht. Prüft das mal ein Jahr lang. Es ist ein bisschen absurd, ja. Ich hätte mir gewünscht, als sie damals alles privatisiert haben, dass sie auch mal eine Kommission gründen, um zu prüfen, ob ein Jahr lang, ob man Privatisierung überhaupt verfassungskonform machen kann. Das war aber nie die Frage, ne? Genau. So, und das Ding ist, was ich wirklich erstaunlich finde, in diese Kommission haben sie jetzt nicht irgendwelche No-Names entsandt. Tatsächlich sind da hochrangige Leute reingekommen. Die Vorsitzende dieser Kommission ist keine geringere als die ehemalige Bundesjustizministerin Hertha Deutschland-Mehle in Deutschland, also die deutsche Bundesjustizministerin. Und die anderen waren 12 Professorinnen für Verfassungsrecht, für Staatssoziologie, für alles Mögliche. Also es war eine sehr hochrangige Kommission. Und ich habe damals noch gedacht, boy, ob die sich nicht ein Eigentor schießen mit so einer hochrangigen Kommission, nachher kommen die noch auf die Idee, dass es der Vergesellschaftung geht. Ja? Was waren sie denn da? Aber ich habe gedacht, naja gut, sie sind sich wahrscheinlich ziemlich sicher, dass die zu einem Ergebnis kommen, dass es halt nicht geht. So, vor 6 Wochen wurde der Bericht veröffentlicht und es hat sogar mich, obwohl ich echt immer sehr pessimistisch bin, ehrlich gesagt ziemlich umgehauen. In diesem Bericht steht drin, Privateigentum schadet im Zweifel dem Allgemeinwohl. Vergesellschaftung ist das einzige Mittel, wie man die Mietensteigerung stoppen kann. Und es ist angeraten, das jetzt umzusetzen. Ich dachte irgendwie so, what? Das dachten viele. Ne? Es steht noch viel mehr drin. Der Bericht hat 100 Seiten und manchmal habe ich gedacht, sie haben direkt von Marx abgeschrieben. Ne? Also es ist wirklich, wirklich erstaunlich. Ne? So, und jetzt ist die aktuelle Situation, dass der Senat in Berlin, der mittlerweile übrigens neu gewählt wurde, es gab eine Neuwahl, weil in Berlin haben sie mal wieder die Wahlkabinen ordentlich gestrickt, deshalb musste man leider neu wählen. Ja? Und bei der Neuwahl ist dann eben Schwarz-Rot rangekommen und da war eh klar, dann kannst du es jetzt ganz vergessen mit Vergesellschaftung. Jetzt ist die CDU mit in der Koalition, ne? Und die SPD mit ihrem Baufilz in Berlin, das ist wahrscheinlich überall das Gleiche. Von der war jetzt auch nicht viel zu erwarten und die Linken sind jetzt draußen. Die Linken sind die einzigen in Berlin, die es wirklich massiv unterstützt haben, diese Vergesellschaftung. Aber vor ein paar Tagen war eine Anhörung im Abgeordnetenhaus in Berlin, weil die kommen jetzt nicht mehr raus. Ja? Das Volk hat gewählt, die Kommission hat gesagt, das geht und das ist übrigens das einzige Mittel, wie man aufhören kann, dass die Mieten steigern. Jetzt muss irgendwas passieren. Ja? Und jetzt ist die große Frage, was passiert? Jetzt muss ich wissen, wie viel Zeit ich noch habe.
Ich würde sagen, noch so 10 Minuten.
10 Minuten. Könnt ihr noch? Okay. So, was diese Kommission gemacht hat und was auch ich da gemacht habe, weil ich wirklich sehr überrascht war von diesem Bericht. Ja. Diese Kommission hat sich den Artikel 15 angeguckt, wie der eigentlich historisch, was der für eine Geschichte hat. Das habe ich auch gemacht. Und ich bin darauf gestoßen und es kann jetzt sein, dass ihr alle sagt, das weiß man doch, oder dass ihr das alle schon wusstet oder wisst. Also für mich hat auch das überrascht. Die Arbeiterinnenbewegung im 19. Jahrhundert, also letztes Drittel, letzte Hälfte des 19. Jahrhunderts, die ja groß war und wir alle wissen, zur Novemberrevolution geführt hat, deren Kernforderung, also die Hauptforderung, die Kernforderung überhaupt der Arbeiterinnenbewegung im 19. Jahrhundert war Vergesellschaftung. Ja? Wir sehen heute die Arbeiterinnen organisiert in Institutionen wie Gewerkschaften, Arbeiterkammer, also zumindest in Österreich gibt es die Bundesarbeiterkammer und so weiter und so fort, ne? Und denken, Mitsprache bei Lohnerhöhungen, Mitsprache bei Pausenregelungen, Mitarbeiter, was weiß ich, vielleicht sogar Beteiligung an den Aktien, also Mitarbeiterinnenaktien, Arbeitsschutzbestimmungen, Gesundheitsschutzbestimmungen, haben die alles erkämpft damals. Betriebsräte, Verfassungsgesetz, haben die alles erkämpft, die Arbeiterinnen Wunderbar, stimmt. Aber was war die Forderung? Das war Vergesellschaftung. Ja? Und das ist die Überwindung des Privateigentums und des Kapitalismus. Es gab massenweise Demos, wo die Arbeiterinnen die Schilder hochgehalten haben, Sozialisierung jetzt. Und die Regierung, wo die mittlerweile durch die Novemberrevolution die Sozialdemokratie an der Macht war, hat gesagt, wie kriegen wir die rückgestellt? Wie können die jetzt bitte aufhören, ständig Sozialisierung zu fordern? Wir wissen gar nicht, wie das geht. Wir wissen gar nicht, wie man das umfunktioniert. Na, jetzt haben wir gerade den Krieg hinter uns. Das ist natürlich auch ein relevanter Aspekt. Die Wirtschaft war am Boden, der Erste Weltkrieg war vorbei. Und dann wollen die Arbeiterinnen so ein Experiment machen, wo gar keiner so genau weiß, was das dann bedeutet. Jetzt stellt euch mal vor, die ganzen Fabrikdirektorinnen rennen oder gehen oder werden verjagt aus den Fabriken und die Arbeiterinnen stehen da und müssen jetzt selber produzieren. Und zwar in einer Art und Weise, dass es kein Kapitalismus mehr ist. Dafür gibt es keine Blaupause und die gab es auch damals nicht. Ja? Und es gab damals lange Diskussionen, ich nenne nur mal Namen, Kautsky, Karl Korsch, Luxemburg, die haben darüber gestritten, müssen wir uns genau überlegen, wie wir das dann machen, wenn die Revolution da war, wie wir dann die Produktionsmittel einsetzen, wie wir dann miteinander arbeiten, stehen wir dann noch in Konkurrenz miteinander, gibt es dann noch Preis, Ware, Lohn. Wie sieht das genau aus? Kautsky war einer, der dagegen war, der gesagt hat, wir können nicht die Rezepte der Werkküche der Zukunft machen, das entscheidet sich in der Praxis. Ja. Ich sage das jetzt nicht mit einer Wertung, ne? Ich habe dazu selber eine Meinung, aber ich sage das jetzt erstmal nur schildern. Ne? Rosa Luxemburg hat gesagt, man kann das nicht antizipieren. Die Menschen sind spontaneistisch. Ja? Sie sind aus der Praxis heraus, gerade in der Revolution, kommen die auf Ideen und die können wir gar nicht vorausschauen. Wir können keine Blaupause machen. Und es gibt Leute wie Karl Korsch, auch Otto Neurath, der wahrscheinlich vielen hier im Begriff ist, Korsch wahrscheinlich auch, die gesagt haben, doch, wir brauchen ein Konzept. Wir müssen genau aufschreiben, wie genau produziert wird, wenn es keine Konkurrenz mehr gibt, wenn es keinen Profit mehr gibt, wenn es kein Geld mehr gibt, wenn es keine Waren mehr gibt. Und die haben Modelle genau ausgemalt. Es war alles für nichts, kann man jetzt mal so sagen, weil es ist nichts daraus gefolgt. Ja. Es gab dann die Aufnahme, ein bisschen um die Arbeiterin zu beschwichtigen, die Aufnahme des Vergesellschaftungs, man hat öfter Sozialisierung gesagt, das war der damalige stärkere Begriff, also öfter verwendet, aber es ist Synonym, hat man in die Weimarer Reichsverfassung aufgenommen, ja, dass der Staat das Recht hat, Unternehmen zu vergesellschaften oder zu sozialisieren. Und das ist nicht Verstaatlichung. Auch das war damals klar. Die Mehrheit der Sozialdemokratinnen hat gesagt, wir wollen keine Verstaatlichung, das ist Bolschewismus. Wir wollen damit nichts zu tun haben. Wir wollen Vergesellschaftung von unten. Die Leute in den Betrieben sollen darüber entscheiden, die Konsumentinnen, die konsumieren, sollen mitentscheiden. Waren teilweise wirklich progressive Ansätze. Ne? Aber die Weimarer Reichsverfassung hat diesen Artikel aufgenommen, hat auch netterweise wieder eine Kommission gegründet, die prüfen sollte, ob das jemand das umsetzen kann. Und es ist nichts daraus gefolgt. Zwei Kommissionen hat es gegeben, die getagt haben, um zu überlegen, wie so eine Sozialisierung denn jetzt aussieht. Jetzt haben wir ja die Wahl gewonnen, Revolution gewonnen und so weiter und so fort. Was ist passiert? Nichts. Original nichts. Die Arbeiterinnen sind in ihren Vertretungsinstitutionen eingeladen worden, mitreden zu dürfen über Preiserhöhung, über Lohnerhöhung. Von diesem Zeitpunkt an hat sich sozusagen die Arbeiterinnenklasse darauf eingelassen, in einen Kompromiss mit dem Kapital, dem Kapitalismus, das heißt ihre eigene Ausbeutung zu stabilisieren bis zum heutigen Tag. So. Deshalb ist meiner Ansicht nach es total gut, wenn wir an diese Diskussion von damals wieder anknüpfen, wenn wir uns angucken, was hat gegen die Sozialisierung gesprochen? An welchen Punkten war man noch nicht so weit genug? Ja? Warum haben sich die Arbeiterinnen kooptieren lassen? Es hat bestimmt gute Gründe dafür gegeben. Ja? Das muss man alles verstehen, um zu verstehen, wenn wir jetzt heute wieder eine Renaissance der Vergesellschaftungsdebatte haben, die auch noch historisch in diesen Fußstapfen tritt, ja? Finde ich, würde sich das absolut lohnen, sich das nochmal anzugucken und für heute zu lernen. Ja? Und wenn ich von Renaissance spreche, dann meine ich, dass die Vergesellschaftungsforderung von deutschen Wohn- und Co-Enteignen längst Kreise gezogen hat. Es gibt Hamburg-Enteignen, es gibt RWE-Enteignen. Ich sage alle den Enteignungsbegriff. Aber sie beziehen sich alle auf Artikel 14 in der Verfassung. Ja. Und auch ich kann euch nur sagen, was deutsche Wohn- und Co-Enteignen jetzt für ein Modell sich überlegt hat, was nicht Verstaatlichung dieser Immobilienkonzerne bedeutet, sondern eben Vergesellschaftung. Haben sich überlegt, eine sogenannte Anstalt des öffentlichen Rechts. Ja. natürlich bewegt sich das alles noch in den bürgerlichen Rechtsformen. Ja, die Revolution oder die Transformation machen wir jetzt nicht von heute auf morgen. Ne? Aber sie haben sich genau ausgesucht, eine Rechtsform, wo Mieterinnen, Hausverwaltung, die Stadtgesellschaft auch, also die Konsumentinnenseite, ja, und alle miteinander paritätisch in einer Runde sitzen, haben so ein Organigramm ausgewählt. Und die wesentlichen Aspekte sind, keiner darf Profit damit machen, keiner darf sein Kapital damit vermehren. Ja. Und das, was vermehrt wird, wird reinvestiert in die Sanierung, in die Umwelt, klimaneutrale Sanierung und so weiter. Und es darf nie wieder privatisiert werden. Es ist ein Entprivatisierungsprojekt. Ne. So, und die schöne Vorstellung ist, dass das viral wird, dass das greift. Ja. Dass sozusagen immer mehr Unternehmen und immer mehr auf diese Vergesellschaftung gehen und dann auch aufhören, gegeneinander zu konkurrieren. Weil die Konkurrenz ist eines der größten Probleme, die diese Profitmaximierung permanent antreibt. Ne. Jetzt, ich mache jetzt den Abschluss, den letzten Punkt. Ich habe jetzt natürlich geguckt, die ganzen letzten zwei Wochen, wo ich hier in Wien war und wusste, ich werde hier sprechen, das habe ich vorher gar nicht gemacht. Natürlich war in Österreich die Sozialisierungsdiskussion 1918 bis 20 ganz genauso groß. Gab hier auch. Und ich hätte mir jetzt vorgestellt, dass sich das auch in der österreichischen Verfassung irgendwie niedergeschlagen hätte. Weil die Verfassung in Österreich ist von 1920. Ja. Also es würde sehr viel näher liegen als die deutsche, weil die deutsche, das Grundgesetz, was den Artikel 15 dann aufgenommen hat, ist von 1949. Ne. Ich habe nichts gefunden. Also wäre jetzt mal entweder eine Frage an eine Verfassungsrechtlerin, Expertin hier im Raum, oder aber jemand, der das nochmal mit mehr Zeit forscht. Also auch ChatGPT wusste es nicht. Nur mal so am Rande von dieser, mal diese Begeisterung für ChatGPT mal ein bisschen zu relativieren. Ja. Genau, und mit diesem kleinen Arbeitsauftrag ende ich jetzt erstmal.